Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Immer rund um den 3. Oktober, da erinnern wir uns hier gerne an deutsch-deutsche Geschichten. Und dazu gehört für die DDR auch natürlich die Geschichte der Beziehungen zur Sowjetunion. Rund 2500 Quadratkilometer der DDR waren ja als sowjetisches Militärgebiet ausgewiesen. Und auch das thüringische Nora war Sperrzone. Nora Dort war eine Luftwaffenbasis für sowjetische Kampfhubschrauber, nur wenige Flugminuten von der Grenze zur Bundesrepublik entfernt. Und dort in Nora haben bis zu 5000 Angehörige der Sowjetarmee gelebt. In den umliegenden Dörfern, tja, da waren sie nur selten zu Gast und auch die Dörfler wussten eigentlich nicht so richtig, was dort passiert ist. Aber man traf sich dennoch im ländlichen Alltag, in der Kneipe, im Konsum und vielleicht auch auf den wenigen Festen. Henry Bernhard war in Nora und hat gefragt, wie sich die Dorfbewohner an die sowjetischen Soldaten erinnern.
Das ist quasi meine zweite Wohnung. Sonst gehe ich immer früh und mache das Fenster auf. Das war die alte Schule bis 1899.
Sieglinde Röhmhild ist die Ortschronistin von Nora. Sie öffnet die Tür zu einem alten zweistöckigen Haus.
So, da gehen wir mal in unsere Heimatstube, die wir vor 6 Jahren errichtet haben. Und das ist quasi, ja, wie früher so. Wenn die Leute hier reinkommen, auch wie bei meiner Oma, kommen sie, das werden sie dann auch gleich sagen.
Es riecht schon so.
Die gute Stube ist ein niedriger Raum mit einem kleinen Fenster. Sofa, Esstisch mit bestickter Tischdecke, Pendeluhr, geblümtes Geschirr, geblümte Tapete, ein Porzellanhund. Die Einrichtung atmet den verstaubten Geruch der Vergangenheit.
Die Dinge, die wir hier haben, sind nur von Einwohnern aus dem Ort, von Freunden, von Bekannten.
Nora, wo Sieglinde Röhmhild 1951 auch geboren ist, liegt westlich von Weimar, zwischen dem Ettersberg und der Autobahn A4. Knapp 400 Einwohner leben hier.
Oben haben wir Schlafzimmer und Kinderzimmer, werden Sie dann mal sehen.
Oben gibt es noch eine kleine russische Ecke, ein Regal.
Ja, ich habe nicht sehr viel. Ich habe nur hier die Matroschkas, die Bücher von der Frau Satjukow. Sie gingen als Freunde, die Russen in Deutschland.
Ja, Lenin haben sie auch noch hier.
Lenin habe ich auch.
Eine kleine Lenin-Büste mit rotem Pionierhalstuch. Neben Puppen mit Folkloretracht und russischem Nippes aus bemaltem Holz.
Lenin steht ja auch als einziges noch hinten im Gelände, dort wo der Stab war.
Nee, ist noch was da, wo sind wir vereidigt.
Ja, drin. Ja, das
die
ist aber...
Zwei Denkmäler sind noch hinten.
Burkhard Kühnold mischt sich ein, ein Nachbar. Mit hinten meint er auf dem ehemaligen Kasernengelände der Sowjetarmee in Nora.
Ja, das sind eben Dinge, die wir aus Moskau, ich war in Moskau und in St. Petersburg, die wir da mitgebracht haben.
Das Russische ist ihnen wichtig hier. Schließlich kamen während der DDR-Zeit in Nora auf einen Einwohner etwa 10 sowjetische Soldaten. Ganz genau weiß das hier niemand, ob es nun 4000 Soldaten waren, 5000 oder gar 7000. Die Speerspitze der Roten Armee auf Fulda in Hessen ausgerichtet. Burkhard Kühnold erinnert sich an den Anblick des Flugplatzes Nora in den 80er Jahren.
Und das war schon imposant, wenn du denn hier oben lang gekommen bist. Du hast bis zum Buchenwald dieses Tal gesehen und ein roter Blitz nach dem anderen. Hier waren irgendwas um 80 einsatzbreite Kampfhubschrauber, ja, die meisten vom Typ Mi-8, aber auch sehr viele Mi-24. Und wer deren Feuerkraft mal gesehen hat.
Er als ehemaliger Offizier der NVA, der Nationalen Volksarmee, war selbst Fallschirmjäger in einer Spezialeinheit. Anders als die anderen Dorfbewohner hat er das sowjetische Hubschrauberregiment auch mal bei einem Manöver im Einsatz gesehen.
Ich war immer in Torgelow mit dabei bei einem Manöver Waffenwirken und da ist mit mehreren hundert Fahrzeugen ein Bundeswehr-Panzer-Grenadierbataillon nachgestellt worden. Also da kam ein Hubschrauber nur mal so, kam über die Tannen hoch, kam vier hoch und dann stand der ganze Krempel da unten in Flammen.
In Nora wurde nicht geschossen. Von hier aus machten die Hubschrauber nur ihre Rundflüge. Aber auch die waren nicht ohne, erinnert sich Horst Zange.
Für uns natürlich stark belastend war dann 79, haben die diesen Hubschrauberflugplatz wesentlich vergrößert, bis über 100 Hubschrauber. Ja, das war schon sehr, sehr belastend. Weil die haben ja Flugbetrieb gemacht, außer sonntags, Samstag mal bis Mittag, manchmal in der Woche bis früh um 1, um 2 jeweils. Also von der Lärmbelastung her ziemlich schlimm.
Da haben schon die Gläser in Schränken geklappert oder das Fernsehbild gewackelt. Ja.
Der Hubschrauberlärm war eine ständige akustische wie psychische Belastung, vor allem für die Weimarer. Die einfachen sowjetischen Soldaten blieben über ihre gesamte Dienstzeit in der DDR mehr oder weniger in den Kasernen eingesperrt. In Schlafsälen mit jeweils 20 bis 30 schmalen Pritschen ohne jegliche Privatsphäre. Schlecht ernährt und von ihren Vorgesetzten schikaniert, mitunter auch gequält. Die Offiziere aber durften raus aus den Kasernen, haben oft mit ihren Familien außerhalb gelebt, wenn auch meist sehr beengt.
Die sind durchs Dorf, manchmal singen, gell, mit Kind und Kegel, wenn sie dann lustig aus der Gaststätte kamen. Oder heimlich haben sie sich das Bier geholt in großen Gurkengläsern. Die Soldaten durften ja nicht raus. Also die waren wirklich arme Schweine, wenn man die im Magazin auch gesehen hat, wenn sie mit einer Milch und einer Lolli da so, da hat einen schon das Herz geblutet. Ja. Und die Uniformen, die standen immer vor.
Ja. Magazin wurden die Läden der Sowjets genannt, in die manchmal auch DDR-Bürger durften und in denen es manchmal Dinge gab, die anderswo schlecht zu kriegen waren. Russische Fischkonserven etwa, Bananen oder Kaviar. Dem einen gelang es durch Beziehungen, dem anderen durch Tricks.
Die hatten ja Zaun rundherum, aber dann war hier, wo die Hubschrauber waren, immer ein Loch irgendwo im Zaun. Die Frauen sind ja auch raus und da sind wir einkaufen gegangen.
Für DDR-Bürger, die angepasst leben oder auch nur keinen Ärger haben wollten, war die Mitgliedschaft in der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft, kurz DSF, fast obligatorisch. Für die allermeisten bestand die einzige damit verbundene Aufgabe jedoch darin, den monatlichen Beitrag zu bezahlen und entsprechende Marken ins Mitgliedsbuch zu kleben. Keinesfalls gemeint war mit Freundschaft wirklicher Kontakt.
Es war nebeneinander. Es war nicht gewollt. Von unserer Seite ja. Ich war Vorsitzende der deutsch-sowjetischen Freundschaft von den Kindergärtnern in Weimar Land. Und muss sagen, wir haben ja eben viel gemacht mit den Kindern. Sei es Matroschka-Feste oder ja, mit Lieder gelernt. Aber es war eben einseitig. Wir hatten keine Möglichkeit, mit Schule oder mit irgendjemand da in Kontakt zu kommen. Das ging nicht. Das war nicht gewollt.
Also Sie haben deutsch-sowjetische Freundschaftsfeste ohne Sowjets gemacht?
Ja. Da gibt es ja so einen schönen Witz. Da kommt einer zum Ordnungsamt nach, ist er rot da und ich will einen Hund anmelden. Da sagt er, was hast du denn für einen Hund? Ich habe keinen Hund. Na, wieso willst du denn deinen Hund anmelden? Ja, sagt er, wir mussten auch deutsch-sowjetische Freundschaft bezahlen und hatten keinen.
Aber so im täglichen Leben gab es auch nicht immer so ein freundliches Miteinander, das kann man so nicht sagen. Es war eine gegenseitige Akzeptanz, es war nicht so planbar. Das wurde ertragen von der Bevölkerung. So. Eher so private Beziehungen, aber nicht so deutsch-sowjetische Freundschaft.
Und doch gab es Kontakte zwischen Deutschen und den Besatzern. Nicht erlaubt, aber doch meist geduldet. Horst Zange erzählt von gemeinsamen Fußballspielen schon als Kind. Von Fallschirmspringen aus dem Hubschrauber später, von Geschäften und Freundschaftsdiensten. Auch von weinenden und sturzbetrunkenen Hubschrauberpiloten, die gerade vom Einsatz in Afghanistan zurückkamen.
Und die haben sich hier erstmal die Kante gegeben. Die haben sich wirklich hier gefreut, dass sie in einem sicheren Gebiet waren, dass sie im Frieden waren. Und die haben gesagt, ein sinnloser Krieg, alles sinnlos. Und das hat sich ja dann alles bewahrheitet.
Auch Eckhard Lindner erzählt von heimlichen Kontakten.
Es war nicht erlaubt, aber es wurde geduldet. Die haben uns dann durch die Wachen geschmuggelt und haben uns dann in ihre Wohnung mitgenommen. Aber die Neubauwohnungen waren in der Mitte geteilt. Also da waren zwei Familien drin. Das war schon unvorstellbar für uns. Die kamen auch zu uns nach Hause, zusammen gefeiert. Die waren natürlich total überrascht, dass wir solche großen Häuser bewohnten. Die eine Frau, die sagt, in so einem Haus wohnen in Russland 10 Familien. Ja. Und das war auch der Grund, warum das nicht erlaubt war, dass die Deutschen mit denen freundschaftliche Beziehungen gepflegt haben, weil es schwer war, den Siegermächten zu erklären, dass es uns besser ging wie ihnen. Das war schwierig. Ja.
Viele der sowjetischen Offiziersfrauen arbeiteten mehr oder weniger heimlich außerhalb der Kasernen. Harry Sochor erzählt, wie die Frauen morgens in den Stall kamen zum Kühemelken.
Ja, die sind in Zivil, bei Nacht und Nebel aus der Kaserne früh um 3:30 raus. Um 4 fing die Arbeitszeit an in Puchstall. Und die Arbeitszeit ging dann meistens so bis um 9:30. Haben dich wieder umgezogen und sind dann wieder in der Kaserne. Und dann wieder Mittag um 1 bis abends um 5:30. Meistens hintenrum, so ein bisschen illegal, aber irgendwie ging es irgendwo.
Der Linienbus von Erfurt nach Weimar, der war immer voll mit russischen Frauen, immer.
Und manchmal ist es uns schlecht geworden, all die weil das Parfüm und der Knoblauch. Und dann Weimar war es dann, oh, das erste Mal durchatmen.
Viele, weiß ich, haben in der ehemaligen Molkerei haben da gearbeitet. Ich kenne aber auch wenige, die haben sogar im Uhrenwerk gearbeitet, Fließbandarbeiten. Und viele Geflügelschlachter, da waren ganz viele sowjetische Frauen.
Besonders groß war das Interesse an einer Arbeit, als es ab 1990 D-Mark zu verdienen gab. Das war die Zeit, als auch mit vielem gehandelt wurde, vor und hinter dem Kasernenzaun. mit Autos, Alkohol, Zigaretten, Diesel, Hubschrauberrundflügen zum beiderseitigen Vorteil. Im August 1992 zogen die Sowjets ab aus Nora. Die meisten mit der Bahn, ein paar mit hier gekauften Autos, die Piloten mit ihren Hubschraubern. Alle in eine ungewisse Zukunft.
Das war Sommertag, ich kann mich da gut erinnern. Und die Hubschrauber, die flogen ganz dicht über Nora. Die Türen waren offen, die Leute saßen drin, haben gewunken. Und der Hubschrauber hat so geschwenkt, sind die zweimal übers Dorf. Die Leute haben geheult. Und es war auch ein komisches Gefühl dann, es war ja immer Licht dort unten, das war ja wie eine Stadt für sich. Das war ja dann alles dunkel, das war irgendwie gruselig, es war fremd.
Für uns war es wirklich eine Erleichterung. Man war dann froh, dass man so eine richtige Seelenruhe hatte, also das war schon besser.